Apropos NATO, sollte die NATO Russland aufnehmen? So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir sind hier in Berlin wieder. Ich habe ein neues Gesicht. Magst du dich kurz vorstellen?
Hallo, ich heiße Alexander Ra, arbeite im deutsch-russischen Forum, im deutsch-ukrainischen Forum, habe mein Leben lang den deutsch-russischen Beziehungen gewidmet, habe mal beim amerikanischen Institut gearbeitet, dann 18 Jahre lang hier in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, bin Politikberater.
Warum ist Russland spannend?
Russland ist sehr viel für Europa. Russland ist das größte Land der Welt. Ich würde auch sagen, von den Bodenschätzen das reichste Land der Welt. Und Europa braucht einen vernünftigen Umgang mit Russland.
Aber nochmal, warum ist Russland spannend? Warum interessiert das uns?
Der russische Markt ist für die Wirtschaft interessant. Er ist der zweitgrößte nach dem chinesischen. Immer mehr Russen kommen hierher. Wir haben die Russen vor 25 Jahren erst richtig kennengelernt. Davor gab es die Berliner Mauer, die uns voneinander trennte. Jetzt sind sie hier als Oligarchen oder als Sozialhilfeempfänger und als ganz normale Unternehmer, die hierher kommen. Russland nähert sich Europa und ich finde, das ist ein ganz tolles Volk. Ich habe selbst russische Wurzeln. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ich finde, die deutsche Kultur ist für die Russen auch vielleicht interessanter als andere europäische Kulturen. Es gibt sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte, auch sehr, sehr viele Projekte, die miteinander laufen. Angefangen von Jugenddialogen und Jugendparlamenten, die geschaffen werden, bis auf sehr gute Beziehungen zwischen den Obersten bei uns. Merkel und Putin, gut, die verstehen sich nicht so gut wie Schröder und Putin. Auf der anderen Seite, gut, Putin ist der einzige, sagen wir, Vertreter der russischen Eliten, der eine Deutschland-Affinität hat, der Deutsch spricht, der hier in Deutschland auch viele Jahre gearbeitet hat. Man kann sagen, zwar als Agent, aber nichtsdestotrotz, er hat Deutschland eben für diesen Job als Agent richtig lernen müssen. Das ist einer, der Deutsch spricht, aber auch die deutsche Kultur kennt. Vor allen Dingen, der kennt auch das wiedervereinigte Deutschland. Er ist damals als stellvertretender Bürgermeister von St. Petersburg sehr viel hier gewesen. Also es gibt sehr viele Anknüpfungspunkte. Und ich finde, Europa steht noch nicht, so wie es stehen sollte. Wir haben immer noch eine gewisse Mauer im Kopf. Wir haben immer noch Visen, die wir brauchen, um nach Russland zu fahren, und die Russen brauchen, um hierher zu fahren. Es muss alles abgeschafft werden. Ich plädiere für einen großen europäischen Raum, wie wir in der Familie in einem gemeinsamen Haus leben können. Deshalb ist Russland wichtig und spannend, aus meiner Sicht.
Ja, jetzt fangen wir mal an. Gehört Russland eigentlich zu Europa?
Ich glaube, ja. Auch die Menschen, die in Vladivostok leben, ganz im Osten des Landes, am Pazifik, sprechen eher Englisch als Chinesisch. Sie sehen aus wie Europäer und nicht wie Asiaten. Russland hat sich in seiner Geschichte immer Richtung Europa orientiert. Und Dostojewski, Tolstoi, Mendeleev, der große Chemiker, wenn die ganzen Aufführungen sehen, Musik, Kunst, Kultur, aber auch Politik war immer mit Europa verbunden, weniger mit Asien.
Warum gehört denn Russland nicht zur EU?
Weil die EU einfach zu klein ist, um Russland aufzunehmen.
Wieso?
Und da schauen Sie sich die Landkarte an, diese ganz kleine Zipfel von diesem riesigen, wenn Sie das Bild erlauben, wenn du das Bild erlaubst, dieses große die eurasische Landmasse mit, das kann man auch sehen, dieses riesige Russland mit seinen Bodenschätzen, das weit nach Europa reicht, und dieser Zipfel Europa, wo allerdings die letzten 2000 Jahre Menschheitsgeschichte geschrieben wurde. Aber die Europäische Union hat ihre Regeln.
Die Russen nicht, oder was?
Meiner Meinung nach wäre Russland in die alte EU gerne eingetreten.
Alte EU?
Alte EU, ein gemeinsamer Wirtschaftsmarkt. Aber heute ist die EU kein gemeinsamer Wirtschaftsmarkt mehr, auch, aber vor allen Dingen ein Werteklub. Und man muss ehrlich zugeben, die Russen haben noch große Probleme mit der Demokratie. Ich weiß auch nicht, ob sie diese Art von Demokratie wie bei uns irgendwann mal aufbauen werden. Viele hoffen es im Westen, aber ich glaube, es wird anders sein. Und in diesen Werteklub Europa werden sie schwerlich reinpassen. Aber die EU stellt heute Bedingungen. Wer EU-Mitglied werden will, der muss hier ganz Klartext, Demokratie, soziale Marktwirtschaft, auch diese postmodernistischen ganzen Werte, die ja den Russen noch ziemlich fremd sind. Du weißt, über was ich rede.
Nein.
Gesetze, die jetzt, na gut, die Gesetze, Homo-Gesetze, die hier, Antidiskriminierungsgesetze, die hier erlassen wurden, auch in den letzten Monaten und in den letzten 2 Jahren in Deutschland, Frankreich, auch in Amerika, teilweise in Amerika, in Europa, die wir auch in Europa 20, 30 Jahre erstreiten mussten und wogegen auch noch viele Leute traditionell denken und protestieren, die sind in Russland heute nicht möglich. Und das ist der Unterschied, den heute das der Werteraum Europa, EU-Europa und Russland bedeuten. Russland möchte auch ein anderes Europa zurzeit aufbauen. Ein Europa, aber ein anderes Europa. Eher
Russland möchte ein Europa aufbauen?
Ja.
Wieso wollen die was in Europa
aufbauen? Ich war mehrmals jetzt bei interessanten Veranstaltungen mit Putin dabei, und der stellt sich ja vor als ein, sozusagen als Anführer, weiß in Anführungszeichen, das Wort eines anderen Europas. Eines Europa, das traditionelle Werte schätzt und nicht diese ultraliberalen Werte, wie er sagt. Er sagt, der Westen ist postmodern geworden, postmodern. Er läuft irgendwo in eine ganz falsche Richtung.
Wir wollen postmodern heißt was?
Postmodern ist die ganz liberalen Gesetze annehmen, für die andere Staaten, die gerade demokratisch geworden sind, noch zu früh kommen, noch verfrüht sind. Ich meine, um das ganz klar zu erklären, Russland ist, wenn wir nur ein Beispiel, eine Palette nehmen, vor 25 Jahren noch kommunistisch gewesen. Man hat sich vom Kommunismus irgendwie getrennt, irgendwie, weil natürlich noch die alten Mentalitäten noch vorhanden sind. Aber man interessiert sich zum Beispiel viel mehr für Religion als bei uns. Die russisch-orthodoxe Kirche spielt eine andere Rolle, auch ordnungspolitisch, für viele Menschen als bei uns.
Gab's im Kommunismus ja kaum, ne?
Im Kommunismus war Religion verboten. Das ist bloß so, dass die Russen versuchen, zu ihren alten Wurzeln zurückzukehren. Und wenn du mit einem Russen sprichst, mit einem Durchschnittsrussen, es gibt natürlich auch sehr europäisch gesinnte Russen in Russland, circa wahrscheinlich 10-20% der Bevölkerung denken so wie du. Ich weiß nicht, wie du denkst, aber ich glaube sehr, aufgeklärt, westlich, modern. Nein. Die sind anders aufgewachsen, und für sie sind diese westlichen Werte ein wenig zu forsch, ein wenig zu offen, ein wenig zu nicht traditionell. Ja. Das ist das, was ich zu erklären versuche. Die Russen müssen sich erstmal selbst fangen, ihre eigene Geschichte vor 1917 verstehen, eine Identität wiederfinden, und viele Russen sind eben immer eigentlich auch so gewesen, eher traditionalistisch, eher konservativ, vorsichtig, sozial ja, aber weniger liberal.
Du hast gerade Schröder angesprochen, aber Demokratie, der hat mal so einen schönen Satz gesagt, Russland ist eine lupenreine, Putin ist ein lupenreiner Demokrat. Hat er da recht?
Ich kenne das Interview, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist aus dem Stern. Und der Stern-Reporter wollte von damaligen Kanzler in diese Ecke drängen. Du musst sagen, oder sie müssen sagen, Herr Kanzler, wie sie zu Putin stehen. Und der hat sich gewunden und gesagt, wir müssen verstehen, Russland ist noch keine Demokratie. Er hat das gesagt, was ich jetzt auch gesagt habe. Man muss warten, man muss Geduld haben, wir können nicht alles von Russland verlangen. Und dann hat ihn der Journalist praktisch mit dem Mikro wie jetzt hier in die Ecke gedrängt. Er hat gesagt, sie müssen jetzt sagen, ist er jetzt ein lupenreiner Demokrat oder nicht? Und dann hat Schröder ja gesagt. Ich glaube, was er gemeint hat, und er hat das auch nachher versucht, ein bisschen richtig zu stellen, dass Putin als Mensch eine liberale Gesinnung hat. Und das glaubt ihm natürlich keiner. Das wirst du mir auch nicht glauben, wenn ich das sage. Aber diejenigen, die Putin vielleicht aus der Nähe kennen, die mal die Möglichkeit hat, mit ihm zu reden, die werden feststellen, dass das kein autoritärer Despot ist, wie er manchmal in den Medien dargestellt wird.
Sondern?
Ich glaube, es ist ein Suchender, einer, der die sich der Verantwortung bewusst ist, welches Land er lenkt. Ihm geht es mehr darum, das Land zu stärken, also Russland wieder zu einer Großmacht zu führen. Allerdings nicht um der Großmacht willen, um andere zu unterdrücken, sondern dieses Land zusammenzuhalten. Muss man auch verstehen. Das sind ganz andere Probleme als bei uns in Europa oder in Deutschland. Er kümmert sich sehr um die Wirtschaft. Er hat ein vernünftiges Sozialsystem in diesem Land aufgebaut, das es bis dahin nicht gab. Aber er hat auch viele Fehler gemacht. Er ist kein Demokrat. Aber er ist, und er hat auch nicht die demokratische Gesinnung. Für ihn ist die Opposition etwas Lästiges. Leute, die ihn ständig kritisieren, er hat nichts Persönliches gegen die, aber sagt sie, die stören meine Politik, die sollen warten. Ich muss erstmal meine Aufgabe fertig machen, und dann können wir die Demokratie in Russland einführen. Das ist falsch, ich lobe das nicht, ich finde das auch nicht sympathisch. Aber es ist so, wie es ist in Russland, und ich glaube, dass es ihm sehr darum geht, eine Art Politik durchzusetzen, bis zu einem gewissen Stunde, wo er das nicht mehr machen kann und dann andere folgen müssen. Er will seine Lebensaufgabe erfüllen. Das ist verständlich von Seiten der Politik. Aber ich betone nochmal, das ist kein blutrünstiger Diktator, der Gefallen daran hat, Leute ins Gefängnis zu stecken.
Aber wenn er kein Demokrat ist, aber auch kein blutrünstiger Diktator, dann ist er was dazwischen.
Ein russischer Zar, wenn du willst. Ein russischer Zar. Ein Zar, der ist hier zu einem Zar geworden. Das kann man positiv, das kann man negativ sehen. Viele Russen mögen eine solche Figur. Wenn du die Russen fragst, meine, ich will das auch alles nicht banalisieren, weil das alles viel schwieriger ist, musst du auch verstehen, aber in so einem Interview muss man halt offen reden. Wenn du mit Russen sprichst, was sind, an was glauben sie? Die meisten Russen sagen, wir wollen einen starken, guten Präsidenten haben, der uns die Würde zurückgibt, der für uns sorgt, der einen Ordnungsstaat auch hinkriegt, keinen diktatorischen Staat, aber dass wir in Ordnung leben wollen. Die Russen haben immer Angst, dass es ihnen schlechter gehen wird. Das war immer so in der Geschichte. Nach einer Phase
haben doch alle, oder?
Schlecht. Ja, bei denen ganz extrem. Aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung. Und deshalb mögen sie einen Präsidenten, die haben auch früher auf die Generalsekretäre eher positiv geschaut, nicht auf das gesamte Politbüro, auf die Generalsekretäre der KPdSU. Zar Putin ist jemand, der das verkörpert. Die Macht, vielleicht die Geschichte, in der man sich heute befindet, die Identität Russlands, das mögen sehr viele. Ich sage nicht, dass alle Russen so denken, aber viele denken so. Zweitens, viele Russen wollen nach dem Verlust des Kommunismus eine andere ideologische Identität haben, eine religiöse Basis haben. Das ist nun mal die Kirche. Der Kirche wird viel vertraut in Russland. Ich will auch nicht sagen, dass alle Menschen orthodox und gläubig sind, aber sie genießt einen sehr starken Ruf in der Gesellschaft.
Und, ist Putin, glaube ich?
Und drittens, damit ich das nicht vergesse, natürlich Armee. Die Russen sind nicht militaristisch geprägt, aber sie wollen natürlich zur Verteidigung des Vaterlandes eine Armee haben. Und diese drei Institutionen spielen in dem Mindset, also in der Mentalität der Russen eine größere Rolle als Parlament, als Opposition, als Zivilgesellschaft, als Partei. Wobei die Russen eine Zivilgesellschaft haben, die nennen sie bloß anders, eine Bürgergesellschaft, aber die entwickelt sich anders. Aber Putin ist, ich glaube, ich kann doch in einen Menschen nicht hineinschauen, solche Fragen fragt man auch nicht, aber ich glaube, dass der das ernst meint mit der Kirche. Und vor allen Dingen erzählt er ja, oder früher hat er diesen Aspekt aus seinem Leben erzählt, wie er war damals ungläubig, er hat herausgekriegt von seiner Mutter noch, die schon sehr alt war, dass er getauft ist. Er wurde im Geheimen getauft, weil in den 50er Jahren Taufe verboten war. Die Großmutter hat es gemacht, das hat nachher ihm seine Mutter erzählt und hat sich damit noch nicht so recht zurechtgefunden, aber dann kam ein Schlüsselerlebnis, ihm brannte die Datscha weg. Und seine beiden Töchter befanden sich auf dem obersten Stockwerk. Und er rannte wie verrückt, nackt, sagte er, aus der Sauna nach oben und hat die Kinder den Freunden in die Arme geschmissen vom Balkon und die beiden Töchter gerettet. Und dann rannte er nach unten, zuerst die Töchter gerettet und dann rannte er nach unten, das ist eine wahre Geschichte, und suchte nach seinem Geldkoffer, weil damals bunkerten die Leute das Geld im Keller. Und er erzählt, Der Koffer war völlig ausgebrannt, das Geld war verbrannt, aber sein Taufkreuz lag noch da. Und das war der Moment, wo irgendwas Klicks bei mir machte.
Du hattest vorhin die Homo-Gesetze angesprochen, gerade irgendwie den nackten Putin. Man sieht ihn ja oft irgendwo nackt rumlaufen. Wir hatten jetzt gerade vorletzte Folge mit
Imke. Oberkörper, nicht unten.
Okay.
Unten
okay.
Ja, vielleicht kommt das. Vielleicht hast du ihn noch nicht gesehen.
Vielleicht kommt das irgendwann. Ne? Ja, aber Imke Dublitzer meinte vorhin, sie hat ein Buch gelesen über Putin, also das ist eine homosexuelle Olympiasportlerin, wir hatten über Sochi geredet und sie meinte, Putin sei schwul. Kannst du sagen, dass es nicht so ist?
Also
es gibt
du fragst mich als wen, als
vielleicht
du, Putin als Politologe, also ich.
Nee, aber es gibt ja immer so den Spruch, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche.
Also in Bezug auf die Homo-Gesetze.
Jetzt zwei Sachen. Also ich glaube, der Putin hat ja eine große Liebschaft. Das weiß ich auch nicht 100%, aber diese Gymnastikerin, mit der er da öfters gesehen wird, scheint irgendwie seine Nähe zu haben.
Also wohl doch nicht.
Ja, also ich glaube nicht. Wobei ich das jetzt nicht bewerten will, ob Schwule besser oder schlechter. Ich weiß nicht, auf was du hinaus willst, aber ich glaube, er ist nicht schwul, aber deine Frage zu Schwulen gesetzt.
Ja.
Das entspricht nicht jetzt dem Putin-Bild, dass er jetzt Schwule verbieten will. Es geht darum, dass Russland, ich will das nicht zu kompliziert machen, sich eben auf den Weg gemacht hat, eine konservative Revolution als Gegensatz zur westlichen liberalen Revolution durchzusetzen, weil man braucht eine Identität. Um es ganz banal zu erklären, die Russen sagen, unser Wertesystem sind die 10 Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst Gott achten, Vater, Mutter ehren und so weiter. Kennen wir ja alle.
Du sollst nicht töten, er hat doch an der Neujahrsansprache gesagt, ich töte euch alle. Also hier die Terroristen.
Ja gut, aber die Terroristen ist ja auch was anderes. Ich meine, stell dir, hör doch zu, was der Bush sagt nach dem Anschlag vom 11. September. Der hat ja auch alle getötet. Das ist
eine andere Sprache. Macht sich besser.
Ja, ist nicht christlich, aber auf der anderen Seite, man muss sich auch gegen solche Leute auch wehren. Das ist meine Meinung. Jetzt habe ich den Faden verloren. Na, was ich sagen wollte, ist, dass
Identität. Bei
schwulen Gesetzen ist das sehr kompliziert, auch für ein westliches Publikum, auch für unsere Jugend zu erklären. Aber es ist tatsächlich so, dass die meisten Russen, die überwiegende Anzahl von Russen ein solches Gesetz wollten, weil für sie die Art, wie sich dann Schwulen und Lesben nach westlicher Art auf Paraden, auf der Bühne, inszenierten und sich vorstellten, für dieses Russland zu früh gekommen ist, nach 25 Jahren Kommunismus, mit dieser traditionalistisch gesinnten Gesellschaft. Aber ich habe in Russland, Gott, ich reise zwar sehr oft, aber ich habe keine Schwulenfeindlichkeit so gesehen. Man lässt die Schwulen in Ruhe. Es gibt auch Schwulenbars. Die Schwulen haben auch Plätze, wo sie sich versammeln können. Sie können auch ihre Regenbogenfarben tragen, aber man will nicht, dass, so wird es halt im Gesetz gesagt, dass Jugendliche unter 16 mit Anführungszeichen Propaganda oder mit diesem Weltbild in Berührung kommen. Das ist das Gesetz. Ob das Gesetz jetzt hundertprozentig durchgesetzt wird und welche Strafen dort stehen, das ist eine ganz andere Sache. In Russland werden die Gesetze auch nicht befolgt. Aber dieses Gesetz war damals aus meiner Sicht, ja, ich glaube, das wurde dafür geschaffen, um sozusagen einen Riegel einem gewissen ultraliberalen Weltbild aus dem Westen vorzuschieben, um zu sagen, wir sind das andere Europa, wir sind nicht so weit, wir wollen das traditionell haben, für uns sind eure Werte noch Utopie, absolute Utopie. Die lehnen wir nicht vollkommen ab, aber wir gehen einen anderen Weg.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, wenn wir sehen, okay, in Amerika wird es die Homo-Ehe jetzt gleich bald geben. Ja, aber nicht in allen Staaten. Nee, okay, aber okay, der Westen führt dazu, dass es bald Homo-Ehe gibt, für gleichgeschlechtliche Paare, und da sagt, die Russen sagen so, nee, das wollen wir nicht, und wir setzen jetzt fest, dass das auch so bleibt. Also quasi wir versperren denen den Weg. Wir gehen den anderen Weg.
Ja, wobei ich aber sagen würde, in den meisten Ländern dieser Welt, 70%, sind diese Gesetze so wie in Russland. Und wir können eine ultraliberale, geht es ja nicht nur um Schwule, es geht auch andere Dinge, die hier passieren, in Westen, die sehr revolutionär sind. Die sind in den Nachwirkungen der 68-Generation bei uns.
Zum Beispiel?
Ja, ich finde das schon gut, dass Diskriminierungsgesetze kommen, aber das ist auch wichtig für unsere Gesellschaft, aber man kann auch in die ganzen Nischen gehen und sehen, dass bei uns also die Freiheit wirklich ausgelebt wird, bis zum Äußersten. Bei uns haben doch Politiker immer weniger was zu sagen. Bei uns gibt es sehr viele frühere Randgruppen, die heute im Mittelpunkt stehen, die heute die Zivilgesellschaft bilden, die heute die Motoren der Gesellschaft sind. Und das finden, denke ich, 90% der Deutschen und Europäer auch gut, hervorragend. Das ist die Freiheit, die wir ausleben. Aber man muss...
Die Russen wollen das nicht.
Nein, man muss... Nicht nein, nicht ja. Das kann man nicht so pauschal beantworten, dass sie das nicht wollen. Aber als Politiker, als Gesetzgeber, als jemand, der auch gewisse Verantwortung in dem Land hat, ob es jetzt ein Politiker ist, als jemand, der Zivilgesellschaft kreiert, muss mit dem Zeitgeist gehen und mit dem Mindset, mit der Mentalität der Bevölkerung. Und die russischen Mentalitäten sind für einen solchen, Akt, was heißt Akt, für so eine Ultraliberalisierung, ich benutze dieses Wort, damit das klar wird, was ich meine, nicht bereit, noch nicht fähig, und ich glaube nicht, dass wir das erleben werden, dass Russland so sein. Aber Russland ist ja nicht alleine. Die Türkei ist auch ein traditioneller Staat, wo auch diese Art von sehr liberaler Gesetzgebung, wie es bei uns gibt, wie wir sie ausleben, dort noch verboten, mit Verboten gestückt ist. Und in ganz Asien ist das fast so. In Amerika teilweise frei, teilweise nicht frei. Es gibt ein sehr konservatives, auch das andere Amerika, so wie bei uns, ein byzantinisches Russland, das nach einer Uhr tickt, wobei Teile der Ukraine auch dazugehören, Weißrussland, ich will das nicht negativ sehen, wo auch eine andere Rechtsauffassung ist, ein ganz anderes Geschichtsbild. Und wir, die Freiheit immer wieder forderten in den letzten 300-400 Jahren, eine Zivilgesellschaft aufgebaut haben, die heute die Länder regiert. Für uns sind Staaten doch nicht mehr wichtig hier in Europa. Du kannst doch genauso gut in Deutschland oder in Frankreich, Dänemark oder Irland leben, fühlst dich überall wie zu Hause. Das ist in anderen Staaten, in unseren Nationalstaaten sind nicht der Fall. Die brauchen, da leben die Leute noch mit dem Anschein, mit der Vorgabe, dass es einen Staat geben muss, der eine gewisse Verantwortung für die Leute übernimmt, nicht nur soziale Art.
So, jetzt wollte ich mal zu den deutsch-russischen Beziehungen kommen. Kannst du mal erklären, wie Deutschland von Russland abhängig ist und wie Russland von Deutschland abhängig ist?
Also ich finde Abhängigkeiten eigentlich gut, weil Abhängigkeiten fordern eine Kooperation, fordern Vertrauen, wenn du willst, Freundschaft. Und Deutschland hat ja diese Art von Abhängigkeitsdenken im positiven Sinne mit erfunden nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben uns als Deutsche mit unseren Erzrivalen dahingehend ausgesöhnt, dass wir gemeinsame Verflechtungen gemacht haben. Frankreich ist von uns abhängig, wir von Frankreich, über Wirtschaftsverflechtungen. Und ich wünsche mir dasselbe mit den Russen. Und deutsch-russischen Beziehungen gehen in diese Richtung. Die Deutschen kaufen Öl und Gas und Kohle in Russland, sind von diesen Lieferungen nicht abhängig. Aber man hat sich sehr weit entwickelt in diesem Handel und verkauft diese
Rohstoffe. Warum kaufen wir da? Also ist das so billig oder ist das so gut?
Es ist billiger, es ist gut, liegt vor der Haustür. Wir selbst haben diese Produkte nicht mehr, wir haben diese Bodenschätze nicht in Europa. Wir hatten sie früher mehr als jetzt, jetzt sind sie in Europa kaum mehr auffindbar. Also müssen wir nach Russland und Asien gehen oder nach Afrika, um diese Rohstoffe zu orten. Aber gleichzeitig brauchen die Russen natürlich den Markt, wo sie das alles verkaufen, die verdienen gutes Geld damit und füllen ein Staatsbudget. Früher 50, jetzt 70% mit den Exporten. Und zweitens haben sie bei uns diese Technologie gekauft, die sie selbst noch nicht produzieren konnten. Jetzt inzwischen teilweise ja. Aber das war ein beiderseitiges Geschäft. Alle haben damit verdient. Und ich finde, dass wenn Pipelines zwischen Ost und West laufen und wenn diese Verbindungen existieren, dann hält man auch zueinander und ist voneinander abhängig, aber im positiven Sinne. Im Grunde genommen, jetzt rede ich wie ein Politologe oder als Historiker, ich wünsche mir, dass Sibirien langfristig Europa ist und europäisch bleibt. Sibirien gehört zu Europa, genauso durch den Fernen Osten mit seinen Rohstoffen. Und irgendwann mal hoffe ich, dass auch Europäer sich in Sibirien ansiedeln werden, wie früher Westeuropäer nach Amerika gegangen sind, um dieses Land auch zu besiedeln. Das ist Europa und es wird ein europäischer gemeinsamer Kontinent sein. Hoffe ich, dass meine... Die andere Variante.
Eine naive Hoffnung.
Ja, nein, das ist keine naive Hoffnung, weil, passend zur Sendung. Weil in Russland, ist ja noch, werden auch Städte entstehen, werden Straßen, Infrastrukturen, da wird auch Geld verdient. Abenteuerlustige können da hingehen, Geld verdienen. Und das wird auch so sein, hoffentlich. Gut, da ist eine naive Hoffnung damals. Die Russen müssen nur ihr System ein bisschen öffnen oder sehr öffnen, damit das möglich sein wird. Andererseits werden irgendwann mal die Chinesen und die Japaner und die Koreaner Sibirien kontrollieren, die Bodenschätze kontrollieren und für ihre Wirtschaften nutzen. Ich finde, das ist gar nicht mal so zynisch gesprochen. Wir müssen uns mit den Russen auf Sibirien fokussieren. Es ist unser gemeinsamer Wirtschaftsraum.
Du hast gerade die Wirtschaftsbeziehung angesprochen. Wir hatten letztes Mal ein Hangout gemacht, da hieß es, die einzigen Beziehungen, die es wirklich zwischen Deutschland und Russland gibt, sind diese Wirtschaftsbeziehungen. Also alles andere fällt so hinter Bach.
Ja, es kommt darauf an, mit wem du sprichst. Es ist in der Tat so, dass es inzwischen auch sehr viel Russlandkritik gibt und viele, vor allem Jugendlichen, fühlen, dass Russland wieder möglicherweise ein Feind wird, ein Gegner ist. Aber ich rate allen, auch unseren jungen Zuschauern, sich das zu machen, was ich gelernt habe im Leben. Ich bin mit zwei Kulturen groß geworden, ja, im Westen, in Deutschland. Auch die Interessen des anders zu verstehen oder versuchen zu verstehen, dann meine eigenen Rückschlüsse zu ziehen. Aber das brauchen wir in der Globalisierung. Wir können uns nicht hinstellen und sagen, wir sind der Nabel der Welt, wir haben das beste System, wir haben die besten Politiker, was ja nicht stimmt. Wir haben eine hervorragend funktionierende Wirtschaft, an der sich andere messen sollen. Wir sind die Stärksten mit den Amerikanern zusammen. Andere sehen das nicht so. Und das muss man akzeptieren. Die Polen sehen inzwischen vieles so wie die Deutschen, aber die sind Teil der Europäischen Union. Wir sind ein Vereinigter Staat von Europa, mehr oder weniger. Aber die Russen mit ihrer Geschichte können so nicht schauen auf Europa und können schon nicht auf uns schauen. Die haben ihre Interessen, die müssen sich anders schützen. Die sind nicht in der NATO, die haben kein Bündnis, also müssen die ihre Armee aufbauen. Ich verstehe unter anderem. Und das, da muss man sich auch dran Gedanken, an den Gedanken gewöhnen hier in Europa, dass die Russen immer gegen diese komische Raketenabwehr sein werden. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Die Amerikaner sagen, wir brauchen die Raketenabwehr nicht gegen die Russen, sondern gegen die Iraner oder gegen die Nordkoreaner. Wenn sie Raketen mal mit Atombomben gegen uns schießen, wollen wir die in der Luft irgendwo abschießen. Der Russe sagt, aber bitte schön mit uns zusammen kooperieren. Die Amerikaner sagen, nein, euch trauen wir nicht. Der Russe sagt, okay, dann sind die Raketen vielleicht gegen uns gerichtet. Nein, das stimmt nicht. Die Raketen sind nur gegen den Iran gerichtet. Aber dann schaut man auf die Karte und die Russen fragen dann ganz naiv, ja, wo, über welchem Territorium sollen denn diese Raketen abgeschossen werden? Über uns? Wieso soll dieser ganze Müll uns auf den Kopf fallen? Ja. Bedenkt ihr denn das? Da sagen die Amerikaner, das ist euer Problem. Wir wollen uns schützen. Ja. Das geht nicht. Das geht nicht. Das sind Denkfehler in der ganzen Politik entstanden, die ausgemerzt werden sollen. Dasselbe auch jetzt mit der Ukraine. Man kann die Ukraine, so ein Land.
Kommen wir gleich noch aus.
Okay, gut.
Apropos NATO, sollte die NATO Russland aufnehmen?
Ja. Ja. Das wäre ein Weg in Europa, endlich einen gemeinsamen Sicherheitsraum zu schaffen. Neben einem gemeinsamen Wirtschaftsraum, einem gemeinsamen Werteraum wird schwierig. Aber im Rahmen einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur, denke ich, könnten wir in der Tat uns gemeinsam gegen potenzielle Feinde, die es irgendwann mal geben wird. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass es sie schon gibt, aber am 11. September haben wir alle noch in Erinnerung, gegen diesen neuen
Saudi-Arabien oder was?
Nein, kein Land, sondern Extremismus, der aus dem Islam kommt, aber nicht nur aus dem Islam, aber vor allen Dingen jetzt aus dem Islam, der unsere gemeinsamen Werte, dann muss man auch sagen, gegen die Russen opponiert und gegen uns. Das ist der globale Dschihad, aber es nur als Beispiel. Es gibt auch andere Herausforderungen, gegen die wir uns stemmen müssen, gegen Rohstoffkrisen, gegen Energiekrisen, man muss die Migration in der Welt ordnen. Wir sind heute 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. In 50 Jahren werden wir 9 Milliarden sein. 9 Milliarden, wo sollen die denn alle leben? Doch nicht in Afrika. Die werden, oder in Südamerika, es wird eine Völkerwanderung geben, eine schleichende.
Und nach Sibirien?
Ja, nach Sibirien. Du lachst, aber es ist der Fall. Es ist so. Es wird nach Sibirien. Natürlich. Und Sibirien wird übrigens 2 Grad wärmer werden. Aber jetzt. Ja, ich finde das gar nicht zynisch. Man muss heute sich darüber überlegen, wie das ist. Und wenn man, stell dir vor, heute haben wir fast noch einen kalten Krieg im Kopf zwischen uns im Westen jetzt und den Russen. Jetzt stell dir vor, morgen finden wir raus, dass wir nicht alleine in diesem Kosmos sind und es wird irgendein Alien wird jetzt weißkräftig fotografiert, der um uns kreist, wir wissen nicht, was er vorhat.
Dann halten wir alle zusammen.
Das ist nur
eine Welt.
Ja, ich will nicht sagen, dass wir jetzt auf die Aliens warten müssen, bis wir zusammenhalten müssen, aber ich will nur das Bild skizzieren, wie wichtig ist, dass man erkennt, dass man manchmal auch eine Herausforderung hat, vor der wir alle zusammenstehen können.
Das ist ein schönes Bild. Also einfach nur, der Alien bringt uns zusammen.
Ja, wenn du das willst, kannst du mich so zitieren. Ja, aber ein Alien, aber ich finde, dass auch andere Probleme uns zusammenbringen könnten, aber wir sind bisher noch nicht bereit.
Dann wollte ich mal auf die Rolle, du warst hast irgendwas mit Chodorkowski zu tun gehabt. Kannst du mal erzählen, was da deine Rolle war?
Eine Rolle? Bei Chodorkowski, das ist ja kein Geheimnis. Ich habe ja früher bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gearbeitet und wir haben den Chodorkowski, als er damals noch salonfähig war in Russland, ein guter Oligarch war, mit Putin eng zusammengearbeitet hat, übrigens flüssig Gas nach Amerika verkaufen wollte.
Ganz kurz, ein guter Oligarch, was ist ein guter Oligarch? Gibt es da einen Unterschied zwischen guten und schlechten?
Ja, ein guter Oligarch ist derjenige, der für den russischen Staat gearbeitet hat und nicht gegen ihn. Und nicht die Opposition nachher eingekauft hat und nicht seine eigene Politik betrieben hat. Chodorkowski war ein guter Oligarch, solange er mit anderen Oligarchen dafür sorgte, dass Russland wieder aus diesen Krisen der 90er Jahre rauskam. Als er dann, das ist meine Interpretation, er selbst sagt, das ist nicht so, aber ich glaube, dass er ins Gefängnis kam, nicht weil er da Steuern nicht bezahlt hat, das haben andere nicht gemacht haben, sondern weil er seine Firma an die amerikanischen Oilmultis verkaufen wollte und dann hätte Amerika 30-40% Kontrolle über das russische Öl gehabt. Das konnte ein Putin nicht tolerieren. Hätte auch ein anderer nicht toleriert, aber man muss natürlich deswegen jemanden nicht gleich ins Gefängnis stecken, aber er hat auch andere Dinge gemacht. Guter, böser Oligarch. Jetzt fragst nach meiner Rolle. Meine Rolle war die, dass ich damals Chodorkowski zusammen zusammen mit Genscher, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, hatte mehrmals in Berlin hatte. Damals hat sich aber die Öffentlichkeit für den sehr wenig interessiert, weil er halt nicht im Clinch mit Putin lag und es gab keine Story für die Medien. Und
die Medien müssen mögen immer Rivalitäten.
Das weißt du doch selbst. Und deshalb braucht Geschichten. Geschichten, wo es kracht. Und Chodorkowski ist dann eingesperrt worden, kurz nachdem er uns da verlassen hat in Berlin. Das war 2003. Dann hat sich vor 2,5 Jahren haben sich einige Freunde Chodorkowskis hier in Deutschland an Herrn Genscher gewandt, nicht einige Freunde, sondern ich kann ja sagen, das war ja die Direktoren dieses Geschichtsmuseums Checkpoint Charlie, ja. Und sie hat gefragt, ob Genscher nicht ein Wunder vollführen könnte und versuchen könnte, den Oligarchen Chodorkowski rauszukriegen, weil er ihn ja kennt und weil er gute Beziehungen zu Putin hat. Und Herr Genscher hat mich dann angerufen und gefragt, ob ich ihm assistieren könnte in einer schwierigen Zeit. Ich hatte sein Vertrauen als früher Mitarbeiter von ihm und ich habe das gemacht. Aber wir haben 2,5 Jahre eigentlich, wie man dann geglaubt, dass irgendwann Chodorkowski freikam. Es gab viele positive Dinge in dieser Zeit. Der Putin hat Genscher tatsächlich empfangen, immer über Chodorkowski geredet, auch mit Merkel über Chodorkowski geredet und auch Zugeständnisse gemacht. Er hat den Chodorkowski, der Chodorkowski hätte eigentlich 5 Jahre noch sitzen müssen. Er hat aufgrund, denke ich, auch der Gespräche mit Genscher diese Haftzeit nochmal verkürzt auf 2 Jahre, dann plötzlich wieder auf 1 Jahr, aber er war immer noch im Gefängnis. Und letztendlich hat dann Genscher es erreicht und da musste der Chodorkowski auch mitspielen. Er musste auch von so einer Position zurücktreten und sagen, irgendwo, er sollte nicht die Schuld auf sich nehmen, das konnte er nicht, aber er musste
Schuld wofür? Finden.
Putin hätte ihn rausgelassen, wenn im Rahmen eines Amnestiegesetzes, wenn Chodorkowski seine Schuld eingestanden hätte, Steuern nicht bezahlt, dann wäre er früher raus gewesen. Das wollte er nicht. Chodorkowski, er sagte, das geht nicht. Ich sitze als politischer Gefangener und nicht als Wirtschaftskrimineller. Und er hat das bis zum Schluss auch durchgehalten. Das spricht ja für seine charakterliche Stärke und seine Überzeugung. Und da hat ihn der Putin auch nicht kleinkriegen können. Aber am Ende sollte der Chodorkowski natürlich raus. Und er hat 10 Jahre gesessen. Wir haben noch die letzten Anstrengungen gemacht, vielmehr Herr Genscher, nur mit Putin zu reden. Und Putin sagte, wenn Chodorkowski sozusagen ihm einen Brief schreibt und das alles ihn bittet, ihn freizulassen, ohne jetzt seine Schuld freizugeben, aber auch an den Präsidenten um Gnade appelliert, ja, eine Geste zeigt seinerseits, dann wird er sich das
Putin auch eine Geste.
Sag ja, der Putin ist ein Zar. Aber es musste ja sein, der Chodorkowski musste auch eine Art Zugeständnis machen, deshalb, ich finde, das ist ja für beide Seiten sehr gut zu Ende gegangen. Für den Putin war Chodorkowski im Gefängnis letztendlich eine große Belastung. Weil jeder Politiker, jetzt aus dem Westen nach Russland fuhr, sprach diesen Fall an. Und der Putin konnte das letztendlich auch nicht mehr hören. Er hat Besseres zu tun, mit den westlichen Staatschefs auch ganz andere Probleme zu besprechen, als immer wieder Chodorkowski.
Hat ihn genervt.
Und Chodorkowski draußen ist besser als Chodorkowski drin. Ich glaube, der hat es verstanden. Und der Chodorkowski musste auch einsehen, dass er natürlich nicht aus dem Gefängnis rauskommen konnte und dem Beispiel von Frau Timoschenko folgend sofort sich in die Demonstrationsbewegung Russlands eintauchen konnte. Weil, und das spürt übrigens auch Frau Timoschenko in der Ukraine, inzwischen gibt es andere Anführer dieser Opposition, andere Führer der Protestbewegung. Aber für Chodorkowski ist es wichtig, dass er das auch verstanden hat, dass er sich nicht politisch gegen Putin jetzt engagieren konnte. Er konnte jetzt nicht rauskommen und sagen, ich habe gewonnen, ich will jetzt Präsident Russlands werden. Er ist nicht abgetaucht, aber er hat für sich eine andere Rolle gefunden, die eines Publizisten, eines russischen Soros, der mal eine Stiftung gründen wird und Zivilgesellschaft unterstützen wird. Und da haben beide Interessen, denke ich, zueinander gepasst. Und deshalb hat Genscher hat das natürlich auch sehr hinter den Kulissen betrieben. Das war ein Erfolg, habe ich ja auch irgendwo im Spiegel gesagt, der deutsch-russischen Geheimdiplomatie. Weil man musste natürlich auf beide Seiten zugehen, mit Chodorkowski viel reden, aber auch mit Putin. Wenn wir auf dem Marktplatz geschrien hätten, Putin, lass den Chodorkowski raus, wäre nichts passiert.
Ist Chodorkowski jetzt eigentlich wieder Milliardär?
Wieder?
Also, oder,
Er war Milliardär, ich glaube, er ist um einiges ärmer geworden, weil er natürlich nicht mehr im aktiven Geschäft ist. Aber
noch reicher als wir?
Also, weißt du, diese Frage, ich habe zwar jetzt öfters lange mit mich mit ihm unterhalten, mich hat andere Fragen interessiert als das.
Ist auch wichtig, oder?
Ach, das weckt immer so Neidgefühl. Ist einer Milliardär, Millionär? Ich wünsche ihm, dass er sein Geld da gut anlegt. Ich weiß es nicht, wirklich nicht.
Jetzt glaube er darum, wie er diese Milliarden bekommt.
Also er braucht jetzt keinen Job.
Okay. Das wollte ich wissen. Und ganz kurz, warum hat Putin aus dem gleichen Grund Pussy Riot rausgelassen?
Nee, das war ein anderer Grund. Pussy Riot, ich glaube, das versteht auch jeder in Russland. Ich meine, die haben natürlich muss man auch verstehen, für viele religiös denkenden Menschen und viele moralisch denkende Menschen, die in Russland, die wirklich jetzt wieder zu dieser Moral gefunden haben, haben sie einen Frevel begangen. Solange sie da auf dem Roten Platz in irgendwelchen Cafés demonstriert haben, wurden sie nicht beachtet. Aber ich weiß nicht, ob du das verstehst als westlicher Mensch. Ich verstehe das. Dann gehen sie ins Herz der russischen Orthodoxie, dort wo der Patriarch zelebriert, in die heiligste russische Kirche und spielen da diesen Song. Ja. Ich glaube, auch deswegen wären sie nicht angeklagt. Sie wären angeklagt worden, hätten aber nicht 2 Jahre bekommen. Sie haben nachher die 2 Jahre bekommen, weil sie sich selbst angefangen haben, im Gericht als politische Kämpferin gegen Putin zu bezeichnen. Und auch der Westen sich so sehr für sie eingesetzt hat. Und da hat irgendwann mal das russische Gericht, natürlich auch Zusprache da von oben in Russland gesagt, wir lassen uns da vom Westen nicht vorführen. Wir haben unsere Gesetze, das ist ein zu großer Druck, der auf uns achtet, und deshalb hat man denen diese 2 Jahre reingewirkt. Aber jeder, glaube ich, hat es verstanden, dass 2 Jahre viel zu viel sind. Man hätte ihnen eine Ordnungsstrafe geben müssen, vielleicht einige Monate, aber nicht 2 Jahre. Und das glaube ich, ist auch die Volksmeinung inzwischen dann gewesen, nachdem die Frauen da ein Jahr abgesessen haben, sind jetzt rausgekommen.
Sind die Greenpeace?
Anderthalb Jahre haben sie immerhin abgesessen.
Sind die Greenpeace-Leute schon draußen?
Ja, die Greenpeace-Leute sind draußen. Das war auch eine Art stille Diplomatie, die auch von hier aus von einigen Politikern betrieben wurde, ja. Die einzusperren für Proteste gegen Umwelt durfte man auch nicht. Aber
man darf nicht gegen Umweltzerstörung protestieren.
Nicht fertig. Nein, dafür einsperren. Auf diese Art und Weise, für also richtige Gefängnisstrafen dafür. Aber man muss auch bedenken, einfach so geht es auch nicht. Ich meine, die Umwelt, ich will jetzt nicht ein gefährliches jetzt im Westen Terrain betreten, weil hier Umweltorganisationen wie Greenpeace natürlich ein sehr, sehr positives Image haben. Und mit Recht so. Aber jetzt musst du dir vorstellen, da fahren Kanonenboote auf eine Ölstation, ich glaube, es war eine Ölstation von Gazprom, da klettern Leute rauf, riskieren ihr Leben, riskieren das Leben anderer Mitarbeiter da auf dieser Plattform. Es kommt da zum Handgemenge. Ich war nicht dabei, ich weiß es nicht. Aber es sind Situationen entstanden, wo die höchst gefährlich sind, auch für die Sicherheit. Und man muss sich praktisch immer überlegen. Ich weiß, wieso Greenpeace diese Plattform auch gewählt hat. Man muss wirklich ein Zeichen für die ganze Welt setzen. Aber dann muss man sich nicht wundern, wenn bestimmte Staaten dann sagen, wir können das nicht zulassen, dass das jemand anders macht. Morgen sind das nicht Greenpeace-Leute, sondern sind Terroristen, die uns mit Kanonenbooten ansteuern, da hochklettern und was anderes machen. Und deshalb hat man sie festgehalten, deshalb hat man auch versucht, Härte zu zeigen, aber letztendlich sind die alle rausgelassen und damit war's. Und natürlich wird es weiter Umweltproteste von Greenpeace in Russland geben. Greenpeace ist übrigens eine Organisation, die in Russland selbst arbeitet. Russen arbeiten noch daran, und ich finde, auch ein Mann wie Putin muss modern genug sein, zu verstehen, dass das zur Zivilgesellschaft auch in Russland dazu gehört.
So, jetzt kommen wir mal zur Ukraine. Hast du mitbekommen, was da abgeht gerade? Wahrscheinlich.
Ich sag nicht, dass ich mittendrin war, aber ich musste ja deinen Kollegen hier auch Rede und Antwort stehen hier.
Kannst du mal naiv erklären, was da gerade in den letzten Wochen passiert ist?
Ja, ich würde sagen, dass es eine sehr schwierige Gemengelage gibt in dem Land. Der Janukowitsch als Präsident, muss ich erinnern, er hat ja vor 10 Jahren schon mal eine Orangenfarbenrevolution verloren. Er hat die Macht verloren, er wollte Präsident werden.
Timoschenko, Juschenko,
ne? Ja, er hat die Wahlen fälschen lassen. Der Westen ist dort eingetreten, also moralisch, politisch. in der Orangenfarbenrevolution vor 10 Jahren und er ist vertrieben worden, aber er blieb in der Politik. Und 4 Jahre später, nachdem Juschenko und Timoschenko völlig versagt haben, das Land wirklich den Karren in den Dreck gefahren haben, anders kann man das nicht sagen, keine Reformen in der Ukraine, aber auch die EU hat nicht geholfen, aber das Land ist überhaupt nicht weitergekommen, hat die Bevölkerung in der Ukraine 2010 eine andere Entscheidung getroffen. Und Janukowitsch ist mit über 50% in einer ehrlichen und freien Wahl Präsident geworden.
Es war eine normale, freie Wahl, ne?
Ja. OECD und das auch? Ja, OECD meinst du. OECD ist Wirtschaft. Ja, sicher. Und keine Wahlen wie bei uns, aber es war keine gefälschte Wahl wie woanders im postsowjetischen Raum. So.
Was ist der Unterschied zwischen der ukrainischen Wahl und der deutschen Wahl? Wenn du sagst, nicht wie bei uns?
Na, du musst ja sehen, diese Länder haben ja nicht diese demokratischen Traditionen. Das, bei uns ist ja alles so gut organisiert. In jedem Wahllokal sitzen Vertreter verschiedener Parteien. Die schauen genau darauf, dass der Wahlzettel da geheim ausgefüllt wird. Die Technik stimmt. In der Ukraine ist das alles noch nicht so. Aber was ich sagen will, ist, dass nicht massiv manipuliert wurde. Er ist ehrlich gewählt worden. Muss man auch sagen, die Umfragen haben das ja auch bestätigt. Was hat der Mann gemacht? Er hat die Timoschenko natürlich gleich ins Gefängnis gesteckt, was Wahnsinn ist.
Wofür?
Damit sie ihn nicht 4 Jahre später wiederum als Gegenkandidaten gegen ihn attackiert. Er hat aus fadenscheinlichen Gründen sie ins Gefängnis gebracht, weil sie scheinbar einen falschen Gaspreis mit Putin ausgehandelt hat. Das ist ein Thema, das uns zu weit führt. Ich möchte lieber auf die jetzige Revolution, wenn du erlaubst.
Ja, hat er recht gehabt? War das legitim? Oder?
Ich sag, es gibt immer zwei Wahrheiten. Wahr ist, dass Timoschenko natürlich auch Dreck am Stecken hat und auch eine der Oligarchen ist, die im Korruptionsskandal massiv verstrickt war.
Eine gute oder eine schlechte?
Bloß ist das genauso wie bei, ja, als sie an der Macht war, war sie eine gute, war sie nicht an der Macht, wurde sie zur schlechten. Ist ähnlich wie Chodorkowski. Andere müssten dafür auch sitzen. Aber sie hat jetzt gesessen. So, ist ja jetzt wieder frei. Nicht 10 Jahre wie Dorkowski, nur 2 Jahre. Aber jetzt zu dem, was jetzt passiert ist. Ich glaube, das ist für unseren jungen Zuhörer vielleicht wichtig, wie ich das sehe. Aber man gibt ja verschiedene Meinungen. Janukowitsch hat dem ukrainischen Volk, dem gesamten Volk versprochen, dass er die Ukraine Richtung Europa führen will. Nicht in die NATO, aber in die Europäische Union. Auch wenn es lange dauern wird. Und er hat das 2 Jahre lang immer wieder gesagt.
Er war pro EU.
Er war pro EU als nicht was Werte angeht, aber wirtschaftlich, hat sich auf Europa orientiert. Er hat die ganzen Verhandlungen mit der Europäischen Union geführt, seine Minister haben sie geführt, alle in dem Rahmen, dass die EU, dass EU und die Ukraine dieses Assoziierungsabkommen schließen wollte.
Was ist das?
Das ist ein Assoziierungsabkommen, das ist die Vorstufe zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union, weil die Ukraine heute in die EU aufzunehmen, ist völlig unmöglich. Das Land ist nicht reformiert, zu groß und ich weiß nicht, ob die EU die Ukraine auch wirklich in die EU aufnehmen will. Aber eine Assoziierung bedeutet, dass praktisch die Ukraine schon fast nach den Gesetzen der EU leben musste. Jetzt kommt Russland ins Spiel. Die Russen haben gesagt, wir akzeptieren im Grunde genommen halbwegs, dass ihr da Richtung Europa marschiert, Richtung Europäische Union. Aber ihr müsst natürlich darauf schauen, dass ihr genauso Richtung Russland orientiert bleibt. Weil Russland natürlich mit dem Osten der Ukraine, wo die Schwerindustrie und die alten Werkstätten aus der Sowjetunion natürlich den russischen Markt beliefern und nicht den europäischen Markt. Russland wollte
womit?
Den Markt nicht
verlieren.
Mit Metallen, mit Halbfertigwaren, aber auch mit Flugzeugteilen, mit Technologien, die Russland noch braucht. Also der Osten der Ukraine lebt immer noch davon, da sind riesige Industriestädte dort am Verkauf von am Handel mit Russland, sage ich mal so. Janukowitsch hat im Grunde genommen gepokert. Er hat das alles gemacht mit der Europäischen Union, um Geld zu kriegen, um Geld herauszupressen. Und von der EU. Und am Tag einige Tage vor der Unterzeichnung dieses Abkommens, der Assoziierungsabkommen, kam Janukowitsch plötzlich zu den Europäern und sagte, ich unterschreibe, wenn ihr mir, wie viel, 25, ich weiß nicht, 15 Milliarden waren das da, 15 Milliarden Euro gibt, einfach so, von heute auf morgen, dann bin ich bei euch. Und die EU sagte, so war das nicht ausgemacht, so haben wir nicht gehandelt. Und sagte, okay, auf Wiedersehen, dann gehe ich nach Russland, weil der Putin mir diesen Kredit anbietet. Und der Putin hat auch gepokert, er hat gewartet, bis der Janukowitsch von den Europäern nichts bekommt und dann Richtung Russland geht. Putin hat ihm den Kredit sofort versprochen und die erste Tranche ausbezahlt. Die Ukraine hat sich aber selbst ein Bein gestellt, weil die Ukraine zu lange gepokert war und in der Tat plötzlich in der Situation war, weil sie dringend zum wirtschaftlichen Überleben dieses Geld gebraucht hat. Und das konnte in der Situation nur Russland geben. Aber Russland stellte natürlich Forderung, nicht in die Assoziierung mit der Europäischen Union. Noch einmal, wie ich die russische Position verstehe, ist es die, dass die Russen eigentlich nichts gegen eine sehr gute wirtschaftliche Beziehung zwischen EU und der EU haben. Wollen sie doch selbst auch. Genau. Aber sie wollen nicht, dass die Ukraine Teil der NATO wird. Wie mir immer wieder Russen sagen, es kann nicht sein, dass irgendwann mal durch die Assoziierung oder durch zu große Nähe mit der Europäischen Union nachher die Ukraine stillschweigend in die NATO schlüpft. Und dann stehen Raketen, amerikanische Raketen vor in Kharkov. Das sind 500 Kilometer bis Moskau. Das ist jetzt die Sprache der Militärs, die ich hier nicht verwenden möchte, aber nur zum Illustrieren dessen, was ich sagen will. Eine Atomrakete im Worst Case, furchtbares Szenario, aber trotzdem braucht eine Minute, um Russland, um Moskau zu treffen. Ja, nach heutigem technischen Stand. In dieser eine Minute kann sie nicht abgeschossen werden. Also Moskau ist wehrlos.
Warum?
Das ist jetzt die Sprache der Militärs. Ich sage jetzt nicht, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine einen Krieg mit Russland heraufprovoziert würden. Aber die russischen Militärs.
Du hast gerade gesagt, Russland soll auch in die NATO. Warum?
Ja, genau. Wenn die Russen in die NATO gehen, wenn wir Verhandlungen mit Russland führen, über einen gemeinsamen Sicherheitsraum zusammen mit Russland, keine Raketenabwehr aufbauen, die Russland gegen sich gerichtet wird, und den NATO-Russland-Rat, den es ja auf dem Papier gibt, zu einem wirklichen Instrument machen, der wirklich zwischen uns Vertrauen schafft, dann werden die Russen auch keine Angst haben vor einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, weil sie selber, dann stehen unsere gemeinsamen Raketen, russische, amerikanische, europäische, irgendwo an den Grenzen, wo wirklich Gefahren lauern.
So, jetzt aber
zurück zur Ukraine. Und dann, der Westen hat daraufhin reagiert und gesagt, das lassen wir nicht zu. Wir sind an der Nase rumgeführt worden. Wir sind an der Seite der ukrainischen Bevölkerung, die alle nach Europa will, und hat sich sehr weit herausgelehnt, hat angefangen, auf der Seite zur Opposition zu spielen, Klitschko zu unterstützen, Jatsenyuk zu unterstützen und sehr heftigen Druck auf Janukowitsch auszuüben. Unterschreibe, sonst ächten wir dich. Und die Russen haben dagegen gehalten und gesagt, was soll das, ein geopolitisches Spiel, die Ukraine gehört historisch zu uns. Wir wollen, dass die Ukraine in unsere Zollunion eintritt, eine Eurasische Union, weil die Russen entsprechend jetzt ernst machen, eine Eurasische Union gründen, eine Ost-EU, die nicht gegen die EU gerichtet sein wird, aber trotzdem einen gemeinsamen Wirtschaftsraum mit Kasachstan, mit Weißrussland, mit post-sowjetischen Staaten als Ziel hat. So, und plötzlich sind diese zwei Blöcke aufeinander geprallt. Die EU hat den Fehler gemacht, das nicht zu sehen, und die Russen haben den Fehler gemacht, zu glauben, dass die Europäische Union zu schwach ist, was die Ukraine angeht. Das war ein Riesenfehler. Es hat dazu geführt, dass ein geopolitischer Kampf jetzt um die Ukraine stattfindet. Der Westen sagt, wir wollen auf keinen Fall, dass die Ukraine nach Russland geht, und die Russen sagen, wir wollen auf keinen Fall, dass die Ukraine nach Westen geht. Da muss irgendwie ein gemeinsamer Nenner gefunden werden, dass die Ukraine sich nach beiden Seiten orientieren kann und soll. Sie hat ja keine andere Wahl. Sie muss sich nach beiden Seiten orientieren. Und sonst sehe ich für diese Zukunft dieses Landes nur schwarz. Es muss keine Entweder-Oder-Lösung sein, es muss beides sein. Und dazu kommt jetzt, die Revolution hat sich dann aufgeschaukelt, weil der Janukowitsch einfach zwischen alle Räder geriet. Die Russen glaubten ihm nicht, weil er immer wieder sagte, ich glaube vielleicht doch zurück nach Brüssel unterschreibe. Die Brüssler, die Europäische Union glaubt ihm nicht, weil er trotzdem immer sah, dass er bei Putin auf dem Schoß sah. Und die Europäer und die Russen fanden nicht zueinander. Die deutsche Politik hat das hier versucht, den Europäern noch zu sagen, lass uns mit Russland reden. Aber es gibt sehr viele Staaten der Europäischen Union, die sagen, wir reden mit den Russen nicht über die Ukraine. Die Ukraine ist Teil der Europa. Kommt schneller rein nach Russland. Russland, wenn ich will, soll Asien bleiben. Das
darum,
ist der
da, darum waren auch nur drei Außenminister da und nicht alle?
Ja, ich glaube, das ist so, dass die drei Außenminister dieser Länder, die das anders sehen als viele andere Länder, gerade im letzten Moment hingefahren haben, um einen möglichen Kompromiss auszuarbeiten. Aber das Problem des Maidans war ja auch folgendes. Meine Meinung ist, oder was ich gesehen habe, ich war auch öfters in der Ukraine, dass natürlich 80% der Menschen, die dort stehen, friedliche Demonstranten waren und wirklich für ein Europa demonstriert haben, wie wir es hier haben. Dieses Recht darf ihnen niemand nehmen, und das ist ja auch gerecht und das ist auch zeitgemäß und das ist alles normal. Der Janukowitsch hat es nicht begriffen. Aber da, leider Gottes, haben sich Radikale unter diese Mengen gemischt, die ganz andere Ziele verfolgt haben, nämlich die Polizei auch anzugreifen. Hier wird immer von Scharfschützen, am Ende gab es Scharfschützen, furchtbar, die auf die Menschen geschossen haben von Seiten der Regierung, aber es wird wenig darüber berichtet, dass genauso Teile der Demonstranten, eben nicht diese 80%, sondern vielleicht 2-3 andere Prozent schwer bewaffnet waren, geübte Kämpfer waren, die Polizei immer wieder attackiert haben und diese Streitigkeit provoziert haben. um einen Staatsstreich durchzuführen. Und da sind die nationalistischen Kräfte, die in der Ukraine natürlich sehr gut organisiert sind. Ich fürchte, dass sie eine Gefahr werden können für dieses Land. Ich hoffe, wie du auch, dass dort das Volk gesiegt hat, dass im Grunde genommen es eine friedliche Lösung geben wird für die Ukraine, dass dort die Opposition sich zusammenrauft, einen Demokraten zum Präsidenten wählt und man dann sowohl die Nähe zu Russland als auch vor allen Dingen zur EU sucht, um sich dann neu aufzustellen in Europa und wirtschaftlich gesundet. Aber es gibt natürlich diese nationalistische Fraktion, die sogenannte das rechte Lager, das heute noch auf dem Maidan steht. Die Leute sind schwer bewaffnet, werden sich auch nicht zurückziehen und sie haben andere Ziele. Für die ist die Assoziierung mit der Europäischen Union nur Selbstzweck. Sie wollen Schutz vom Westen gegenüber Russland haben. Aber sie haben schon erreicht, dass im Parlament ein Gesetz verabschiedet worden ist, das die russische Sprache im Osten des Landes als Amtssprache verbietet. Damit provoziert man natürlich die die ethnischen Russen, die noch im Lande leben. Also nach dem, was man weiß und was man zählt, das sind natürlich unterschiedliche Zahlen, sind 20% der Russen und es gibt 20 Millionen von 50 Millionen Ukrainer fühlen eine gewisse Nähe zu Russland, historische Nähe, wenn sie wollen auch eine ethnische. Und man kann nicht gegen sie regieren. Offiziell sind es 5 oder 8, aber im Grunde genommen sind es 20. Und das ist ein großer Teil in der Ostukraine und vor allem auf der Krim, der sehr enge Beziehung zu Russland, die Russland haben will. Sie wollen sich nicht mit Russland wiedervereinigen, aber die lassen auf Russland nichts kommen und für die ist Putin populär. Und gegen diese Minderheit, die ja gar keine Minderheit ist, Gesetze zu machen, ist ein Affront, ist höchst gefährlich und dumm. Und ich hoffe, dass die Europäische Union, Russland hat jetzt keinen Einfluss auf diese Region, versuchen wird, doch ihren Einfluss so weit auszudehnen, dass alles in demokratische Richtung läuft.
Kann es passieren, dass die Ukraine zerbricht, also zerspaltet?
Gut, dass alle reden jetzt davon, also ich hoffe nicht, sonst kämen wir im Worst Case, im schlechtesten Fall so einem Jugoslawien-Szenario.
Aber wie sähe das aus? Wie soll das gehen?
Ja, eben, das ist ja die Frage. Also manche glauben, wenn die Ukraine zerfällt, dann nicht in 2, sondern vielleicht in 4 oder 5 Teile, die Krim als eigenständiger Staat, die ganz östlichen Regionen dann als sehr russlandnaher Staat, die westlichen Regionen als antirussischer Staat, sofort in die NATO, Kiew. Wohin gehört Kiew, ist auch eine Frage, die völlig unklar dann bleibt. Also es gibt ja drei Optionen. Die erste Option ist, dass alles beim Alten bleibt und die Regierung sich jetzt wirklich dran macht, in der Ukraine Reform durchzuführen, mit Hilfe des Westens, aber auch mit sehr guten Beziehungen zu Russland. Hoffe ich. Das zweite ist, das wäre gut. Und keine Fehler der Orangen Revolution von früher. Das zweite ist, dass die Ukraine in ein Jugoslawien-Szenario hineinschlittert. Und dann haben wir vielleicht irgendwo bürgerkriegsähnliche Unruhen, die Krim spaltet sich ab und dann ist der Worst Case da. Und dann wird ein Teil des Landes auf Russland hoffen und der andere Teil auf Hilfe der NATO, der Europäischen Union. Wie es in Jugoslawien passiert ist, das ist der schlimmste Fall, den man sich vorstellen kann, aber so ganz utopisch war den letzten Tagen auch nicht, wo die Lage sich jetzt eher ein bisschen stabilisiert hat. Und das dritte Szenario ist ein friedliches Auseinandergehen zwischen Ost- und Westukraine, wohl organisiert, nachdem Referenden durchgeführt worden sind im Westen und Osten des Landes, nach dem Szenario Zerteilung der Tschechoslowakei vor 20 Jahren.
War der Janukowitsch, war das ein Oligarch?
Ja, in diesen slawischen Ländern ist es halt noch so, dass Geld und Macht zusammen verquickt werden müssen, um Herrschaft zu erlangen.
Könnte es sein, dass es jetzt mal einen ukrainischen Präsidenten gibt, der kein Oligarch ist oder Oligarchin?
Ja, das ist das möglich?
Ist Klitschko ein Oligarch?
Ist ein Boxer. Aber ich glaube, dass er eingebunden ist, natürlich auch schon in Oligarchenstrukturen. Viele Oligarchen haben ihm auch jetzt Geld gegeben, sind von Janukowitsch zu ihm rübergelaufen. Die Oligarchen spielen eine große Rolle hinter den Kulissen oder auch nicht nur hinter den Kulissen in der ukrainischen Politik. Also
Timoschenko ist ja selber eine.
Ist auch eine Oligarchin, ja. Aber Klitschko weniger, aber Timoschenko oder nicht. Klitschko ist ein Boxer, aber hat natürlich seine Beziehung, aber Timoschenko ist eine typische Oligarchin, ja.
Was wäre, wenn einer der beiden Präsidenten werden würde? Wäre das in Ordnung?
Also Klitschko wird aus meiner Sicht nicht mehr Präsident. Das wird sehr, sehr schwierig. Er hat Er hat zwar die Revolution gemacht oder mitgemacht, aber er hat nicht mal die Unterstützung der Volksmassen.
Er wurde ausgebuht, habe.
Ja, er ist kein Volkstribun und er hat auch keine Messages. Ich habe immer noch nicht verstanden, was er wirklich vorhat für die Zukunft der Ukraine. Und ein Politiker muss doch den Leuten suggerieren, was die wollen, was sie wollen, was er will. Das kann die Julia Timoschenko brillant. Julia Timoschenko hat gute Chancen, Präsidentin zu werden, wenn sie ihren Rücken aushält. Und das ist eine durch und durch Politikerin. Und sie hat auch eine Organisation hinter ihr, die Vaterlandspartei, zu der jetzt auch die führenden Regierungsmitglieder gehören. Also sie hat eine gute und große Chance. Und ich sage Ihnen, der Westen wird sie nicht mögen, weil sie eine frühere Oligarchin ist und Teil des Problems gewesen ist, wieso in der Ukraine keine Reform vorankam. Aber wenn man jetzt machtpolitisch denkt, ist Frau Timoschenko, Julia Timoschenko, eine Politikerin aus dem Osten des Landes und nicht aus dem Westen des Landes. Das heißt, sie wird mit der russischsprachigen Bevölkerung eine gemeinsame Sprache finden, vielleicht auch Vertrauen aufbauen. Die kommt aus Dnipropetrovsk, einer solchen typischen Industriehochburg des Osten des Landes. Und sie wird auch mit Putin eine gute Beziehung aufbauen können. Die beiden hatten eine blendende Beziehung, als sie diesen Gasdeal ausgearbeitet haben. Machtpolitisch, ich sag nicht idealistisch, ist das Bild wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich sehr kritisch zu bezeichnen, aber darauf könnte es hinauslaufen. Wenn du mich fragst, hat der Klitschko da sehr wenig Chancen. Entweder es kommt wirklich eine neue Figur jetzt aus dem Maidan, eine völlig unbefleckte, unabhängige, gibt's nicht in der Politik, unbefleckte, der sagen kann von sich, ich habe nie Geld geklaut, ich bin nicht korrupt und ich weiß, was ich für das Land will. Ich sehe diesen Politiker auf dem Maidan heute nicht, aber ich mag falsch liegen. Vielleicht kommt diese Figur morgen und werden alle überrascht sein. Es gibt neben Frau Timoschenko keinen Kandidaten aus dem Osten. Janukowitsch wird ja jetzt verfolgt und wenn er gefunden wird, geht er nach Den Haag, sagen die Ukrainer. Aber ihre Gegenkandidaten sind heute alles Oligarchen. Poroschenko, der Schokoladenkönig, auch gutes Business mit Russland gemacht, hat gute Chancen. Der Wahlkampf muss ja bezahlt werden.
Schokoladenpräsident.
Ja, wie die Gasprinzessin Julia Timoschenko. Oder im schlimmsten Fall kommt ein Nationalist an die Macht. So eine Art, unsere Zuschauer erinnern sich nicht mehr an, wie Tudjman in Kroatien, heißt noch in der schwierigen Zeit. So jemanden brauchen wir nicht. Aber es ist die Gefahr da, dass in der Ukraine eben so einer kommt und der dann sich gegen Russland stellt und eine nationale Ukraine um jeden Preis will. Und die Ukraine kann kein Nationalstaat sein. Es muss natürlich auch versuchen, auch andere Minderheiten in einen europäischen Nationalstaat Ukraine zu integrieren.
Und zieht die Revolution jetzt eigentlich gen West oder nach Osten? Also findet die nächste Revolution jetzt in Moskau statt oder dann doch eher irgendwo in Europa?
Ich beschäftige mich zwar intensiv immer mit Nostradamus, weil mir das meistens Spaß macht, weil man da immer wieder Sachen entdeckt, aber ich bin kein Nostradamus und deshalb weiß ich nicht. Ich glaube, dass diese Revolution, wie sie in Maidan gekommen ist, in Russland nicht möglich ist. Und Richtung Westen weiß ich nicht, was du meinst. Ach, dass die Griechen jetzt demonstrieren oder die, ja, kann ja, natürlich sein.
Revolution in Spanien, Griechenland.
Ja, weißt du, wer hätte vor der Finanzkrise gedacht, dass wir dort sein werden, wie wo wir jetzt sind, mit diesen Schwierigkeiten in Europa, wo wir auch von unserem Zerfall Europas reden, in einen Nord- und einen Südteil. Ja, hast völlig recht. Also die Revolution, ich finde, wir haben es mit einem neuen Phänomen zu tun. Und ich weiß nicht, ob du mich verstehst oder mich heute verstehen, aber so vor 100 Jahren haben wir beide nicht gelebt. Aber vor 100 Jahren...
Da war einfach so ein Krieg.
Waren auch Bewegungen überall in der Welt, in Europa vor allen Dingen, Bewegungen von Menschen, Proletariat, die Bauern und die Arbeiter gingen auf die Straße und stürzten Monarchien. Dahinter verbargen sich natürlich andere Organisationen, kommunistische Parteien, bolschewistische Parteien. In Deutschland gab es Umstürze, überall in Europa gab es Umstürze. Die Monarchien sind weggeflogen. Und dann sprach man auch von Chaos und entwickelt sich damals auch so eine Art Bewegung, die niemand fassen konnte. Es war eine Bewegung, die alle elektrisierte. Meistens in die falsche Richtung, aber sie erzeugte Chaos. Aber sie brachte auch mehr und mehr das Bürgertum an die Macht und entwickelte sich dann Gott sei Dank friedlich in bürgerliche Revolution, einen Umbau in Europa. Mhm. Und das haben wir heute auch. Wir haben es weltweit mit einer globalen Revolution der bürgerlichen Klasse zu tun, der Mittelklasse. Ob in Ägypten oder in Syrien, wo es falsch läuft, in Tunesien, vielleicht auch irgendwann mal in Europa, wenn die sozialen Unterschiede größer werden, aber tatsächlich auch im postsowjetischen Raum und in Asien, was wir in Thailand sehen. Die Menschen haben keine Angst mehr vor dem Staat. Sie können die modernen Instrumente von Twitter und Google und alles Mögliche sehr gut nutzen, um sich sehr, sehr schnell zu versammeln, um Losungen von sich zu geben und auch die Machtfrage zu stellen. Das ist ein Phänomen des 21. Jahrhunderts und die Herrscher können damit nicht umgehen. Ich glaube auch nicht, dass europäische Herrscher damit umgehen werden können oder europäische Politiker, wenn es dann ernst wird. Aber das ist das Phänomen unserer Zeit. Niemand kann solche Bewegungen bändigen, man kann gegen sie gewaltsam vorgehen, man kann sie einbinden, aber sie sind da.
So, und zum Schluss eine Frage. Kannst du dir vorstellen, oder könnte Angela Merkel Russland regieren und könnte Wladimir Putin Deutschland regieren?
Also als Politiker? Naja, ich muss mal sagen, Frau Merkel hat ihr halbes Leben, ich bin schlecht in Mathematik, aber ich sage das mal so, in Ostdeutschland verbracht. Die kennt die Probleme Osteuropas. Ich glaube, die könnte auch, wenn es sein muss, eine Sprache mit den dortigen Eliten finden. Sie spricht auch Russisch. Ich hoffe, sie hört nicht zu. Aber machen ja Spaß. Aber Putin in Deutschland, ist eine gute Frage. Der kann Deutsch. Ich glaube, der mag Deutschland sehr. Aber er stellt sich unter Deutschland durch ein anderes Deutschland vor, vielleicht so ein wilhelminisches Deutschland. Und vielleicht findet der Gesinnungsgenossen, die sagen, ja, so ein Putin brauchen wir auch hier Ordnung zu schaffen. Und vielleicht finden sich Russen in Russland, die sagen werden, endlich muss mal eine zweite Katharina die Große kommen, die uns regiert. Wir sind in den letzten 200 Jahren noch von Männern regiert worden. Wir brauchen eine. Es gab eine Prinzessin, die wir damals als Zarin eingeladen haben, damals aus Deutschland. Sie wurde zu einer größten Zarin der europäischen und russischen Geschichte, Katharina die Große. Wieso sollen wir nicht eine ostdeutsche und ehemalige Kanzlerin einladen, die uns regiert, aber dann anfängt, sehr russisch zu denken und Russland wieder groß und stark macht?
Angela die Große.
Also sie wird sich dann muss ja dann orthodox werden. Sie muss dann einen anderen Namen annehmen.
Zum Beispiel
Angela, ich glaube, Angela gibt es in der orthodoxen Namensgebung nicht, aber sie kann sich ja dann.
Wie würdest du sie nennen?
Katharina die Dritte.
Das ist ein Schlusspunkt. Dankeschön, Alexander Rath. War sehr, sehr schön. Wir machen noch ein paar Fragen jetzt.